SRF 1.
Halb eins, Zeit für die Mittagsinformationen von Radio SRF. Willkommen zum Rendezvous. Razzia beim Deutschen Fußballbund. Steuerfahnder suchen nach Hinweisen auf eine faule Vergabe der WM 2006. Es sah nach einem Spaziergang aus, nun wird es eher zur Rutschpartie. Christian Löwra muss um seinen Ständeratssitz bangen.
Ja, solche Parteipräsidenten lassen sich finden. Es wäre für mich aus Freiburger Sicht sehr bedenklich, wenn die SVP eine derartige Machtstellung bekommt.
Zweckoptimismus beim SP-Präsidenten. Dann ein satter Gewinn für die UBS, doch das Resultat täuscht. Und
was ist denn Mannheim, Mann?
Zum Tag des Mannes sprechen wir über das starke Geschlecht im Tagesgespräch um 1. Im Studio sind Brigitte Kramer und Daniel Hofer.
Im Zusammenhang mit der Vergabe der Fußball-WM 2006 hat die deutsche Polizei das Hauptquartier des Deutschen Fußballbundes DFB in Frankfurt durchsucht. Es geht um den Verdacht der Steuerhinterziehung in einem besonders schweren Fall, erklärte die zuständige Staatsanwaltschaft. Mehr als 50 Beamte durchsuchten deshalb nicht nur die DFB-Büros, sondern auch die Wohnungen der Beschuldigten. Zu diesen gehörten beispielsweise der aktuelle DFB-Präsident Niesbach und sein Vorgänger Zwanziger. Im Fokus der Ermittler steht ein Geldtransfer von 6,7 Millionen Euro vom deutschen WM-Organisationskomitee an den Weltfußballverband FIFA. In diesem Zusammenhang seien inhaltlich falsche Steuererklärungen eingereicht worden. Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA hat gegen drei Banken ein Verfahren eröffnet im Zusammenhang mit dem Korruptionsskandal beim brasilianischen Ölkonzern Petrobras. Ein Sprecher der FINMA bestätigte eine entsprechende Meldung der Online-Ausgabe der Neuen Zürcher Zeitung. Nach Abklärung bei einer Reihe von Banken habe man bei drei Instituten Mängel bei der Umsetzung der Geldwäschereibestimmungen festgestellt, so die FINMA. In der Affäre um Petrobras ermittelt seit Frühling auch die Schweizer Bundesanwaltschaft, nachdem rund 60 Verdachtsmeldungen der Meldestelle für Geldwäscherei eingegangen waren. Bei einer Reihe von Schweizer Banken habe man Kontobeziehungen gefunden, über welche möglicherweise Bestechungszahlungen abgewickelt worden seien. Die UBS hat im dritten Quartal gut 2 Milliarden Franken Gewinn gemacht. Die Großbank profitierte dabei jedoch von einer Steuergutschrift von 1,3 Milliarden Franken, wie sie mitteilte. Weiter hat die UBS ihre Rückstellungen auf insgesamt 2,9 Milliarden Franken erhöht, unter anderem für Rechtsfälle. Einer der wichtigsten offenen Fälle ist Frankreich. Dort haben die Behörden 2014 gegen die UBS ein Ermittlungsverfahren wegen Beihilfe zur Steuerhinterziehung eröffnet. Gegen den Zürcher SP-Regierungsrat Mario Fehr wird keine Strafuntersuchung geführt. Die Geschäftsleitung des Zürcher Parlaments hat entschieden, Fehrs Immunität nicht aufzuheben. Die Jungsozialisten hatten Fehr angezeigt in Zusammenhang mit einer Überwachungssoftware, einem sogenannten Staatstrojaner. Der Kauf und der Einsatz dieser Software sei illegal gewesen, argumentierte die JUSO. Die Geschäftsleitung des Zürcher Kantonsrates kommt zum Schluss, Fehr habe nichts getan, was gegen das Strafrecht verstoßen könnte. Regierungsrat Fehr hatte aus Ärger über die Anzeige der JUSO seine SP-Mitgliedschaft sistiert und seine Zusammenarbeit mit den Parteigremien eingestellt. Im VW-Abgasskandal will sich die EU-Kommission auch nach den neuesten Vorwürfen aus den USA zuerst ein umfassendes Bild machen. Sie forderte deshalb alle Mitgliedsländer auf, Informationen über die Genehmigung von Autos des VW-Konzerns auszutauschen. Die US-Umweltbehörde beschuldigt VW, auch Dieselfahrzeuge mit 3-Liter-Motoren würden bis zu 9-mal mehr Stickoxid ausstoßen, als die Umweltvorschriften erlaubten. Betroffen seien Modelle wie der VW Touareg, der Porsche Cayenne sowie Audi-Modelle A6, A7 und A8. VW weist die neuesten Vorwürfe der US-Behörden zurück. Die VW-Aktie sank nach den neuen Vorwürfen vorübergehend um gut 5% ab. Die britische Großbank Standard Chartered streicht nach eigenen Angaben in den nächsten 3 Jahren 15.000 Stellen. Damit will das Finanzunternehmen die Kosten um 2,9 Milliarden Dollar senken. Außerdem plant Standard Chartered an der Börse gut 5 Milliarden Dollar zusätzliches Kapital aufzunehmen. Die Großbank meldete für das dritte Quartal fast 140 Millionen Dollar Verlust. Sie ist vor allem in Asien und Afrika vertreten. In der Türkei hat die Polizei 35 Anhänger des islamischen Predigers Fethullah Gülen festgenommen. Gemäß der Nachrichtenagentur Doğan sind unter den Festgenommenen auch Polizisten und Beamte, die im Besitz von vertraulichen Armeedokumenten sein sollen. In der westlichen Provinz Izmir sind Hausdurchsuchungen durchgeführt worden. Staatspräsident Erdogan wirft seinem politischen Gegenspieler Gülen vor, parallele Staatsstrukturen aufzubauen. Das Wetter am Nachmittag scheint im Osten noch teils die Sonne, im Westen und im Süden sind die Wolken dichter, lokal fällt Regen. Morgen ist es teils sonnig, teils bewölkt. Die Temperaturen liegen zwischen 10 und 15 Grad. Mit Föhn werden heute 20 Grad erreicht.
Uhr, Sie hören Rendezvous mit diesen weiteren Themen. Elend im Camp bei Calais. Ein französisches Gericht fordert jetzt bessere Bedingungen für die Flüchtlinge. Dann, viele Griechinnen und Griechen können ihr Haus nur mit Hilfe des Staates halten. Doch jetzt droht ihnen die Zwangsversteigerung. Und kurz vor eins, dem Taifun sind sie entkommen, der Armut nicht. Warum viele Menschen auf den Philippinen lieber in der Gefahrenzone leben, statt in den Baracken der Regierung, zeigt unsere Reportage aus Manila. Dschungel, so heißt das Flüchtlingslager bei Calais, in welchem tausende Menschen hausen unter widrigen Umständen. Sie hoffen auf die erstbeste Gelegenheit, um weiter nach Großbritannien zu gelangen. Schon länger kritisieren Hilfswerke und Menschenrechtsorganisationen die prekären Verhältnisse im Camp. Nun hat ein Gericht in Lille entschieden, im Lager müssen weitere Wasserstellen und Latrinen eingerichtet werden. Charles Lieper in Paris, mehr Wasserstellen, mehr Toiletten, das klingt nach einer eher bescheidenen Maßnahme.
Ja, und in Ihrer Aufzählung fehlt noch die regelmäßige Müllabfuhr. Nun, all das verbessert natürlich etwas den Alltag der Menschen bestimmt, aber das tägliche Leben der Flüchtlinge bleibt miserabel. Ich war im Frühsommer vor Ort, das Wetter war da gut, der Boden trocken, es war einigermaßen warm. Damals war die Rede von 2.000 bis 3.000 Flüchtlingen, meist Männer. Heute sind es mindestens doppelt so viele. Sie hausen in Zelten, zum Teil selbstgebauten Hütten. Der Boden ist schlammig in dieser Jahreszeit. Es ist kalt natürlich. Und nur einmal pro Tag werden 2.000 Mahlzeiten verteilt, also nur für ein Drittel der Menschen von vor Ort. Es ist also alles noch unhaltbarer geworden seit dem Sommer, namentlich auch für die steigende Zahl von Frauen mit Kindern, die alleine auf der Flucht sind und in Calais stranden.
Sie schildern desolate Zustände. Warum macht Frankreich nicht mehr, und zwar ohne richterlichen Druck, um die Bedingungen für Flüchtlinge zu verbessern?
Ja, die Behörden tun schon viel, eben auch im Verbund mit den Hilfsorganisationen und auch hunderten Freiwilligen. Aber es kann eben auch nie ausreichend sein. Denn auch wenn es ein gut organisiertes Flüchtlingslager mit 10.000 Plätzen gäbe, wie das die Hilfsorganisationen fordern, getrennte, gesicherte Schlafplätze für Frauen und Kinder, was das Gericht jetzt nun auch verordnet, das Dilemma, das bleibt. Und das Dilemma ist eben, dass 8 von 10 Flüchtlingen die Region Calais nur als eine Zwischenstation verstehen, um illegal nach England weiterzureisen, im Lagerraum eines Lastwagens versteckt, in Autos oder in Zügen, die den Ärmelkanal queren. Nur wenige wollen eben in Frankreich bleiben und hier auch ein Asylgesuch stellen. Und das macht die Lage ebenso aussichtslos für alle Beteiligten.
Warum ist das eigentlich so? Warum ist Frankreich für Flüchtlinge offenbar nicht attraktiv?
Ja, es tönt fast zynisch, aber es haben mir Flüchtlinge vor Ort so gesagt. Wir haben Schlepper bezahlt, um nach England zu gelangen, also wollen wir auch dorthin. Die Gründe, warum Großbritannien, die sind vielfältig. Sicher die Sprache, die spielt eine große Rolle. Vielleicht ja auch bestehende Beziehungsnetze in England, Bekannte. Natürlich die Hoffnung, dass das Versprechen der Schlepper stimmt, dass sie in England rasch einen Job finden, rascher als anderswo zumindest, um eine neue Existenz aufbauen zu können. Frankreich ist in dieser Beziehung einfach nicht attraktiv genug. Eine viel höhere Arbeitslosigkeit gibt es hier, die Wirtschaft ist eher schwach. Die schwierige, auch fremde Sprache zu erlernen, das ist auch ein Hindernis. All das macht Frankreich in den Augen der Flüchtlinge einfach viel weniger attraktiv als andere Länder, eben namentlich als Großbritannien.
Für die Flüchtlinge ist Frankreich nicht ein Zielland. Wie groß ist denn die Bereitschaft der französischen Politik, auch der Bevölkerung, Flüchtlinge aufzunehmen, sich an einer Lösung der Flüchtlingskrise zu beteiligen?
Die Bereitschaft aller ist eigentlich nicht kleiner oder größer als in anderen Ländern. Das Engagement der Bevölkerung ist auch spür- und sichtbar für mich. Auch die linke Regierung, die rechte Opposition ist grundsätzlich bereit, eine größere Zahl Flüchtlinge aufzunehmen. Aber eben mit einer gewichtigen Ausnahme, dem Front National. Und in 6 Wochen sind Regionalwahlen in Frankreich und die Frontisten versprechen da geschlossene Grenzen und Totalopposition gegen alles, was aus Brüssel kommt. Das hat nichts mit Regionalwahlen zu tun, kommt bei einem Teil, zumindest einem Drittel der Bevölkerung gut an. Und nun eben aus Angst vor einem Durchmarsch des Front Nationals an die Spitze mehrerer Regionalparlamente fischen viele politische Rivalen im gleichen Becken wie der Front National und machen um das Thema Flüchtlingskrise eher einen großen Bogen. Eigentlich eine falsche Diskussion, denn im Gegensatz zu Deutschland ist die Zahl der Flüchtlinge, die nach Frankreich kommen wollen, kaum größer als in den vergangenen Jahren. Es sind knapp 70.000, mit denen man in diesem Jahr rechnet. Also mit Deutschland wirklich nicht vergleichbare Zahlen.
Besten Dank für diese Informationen und Einschätzungen. Das war Frankreich-Korrespondent Charles Lieber direkt aus Paris. Drei von 4 Griechinnen und Griechen leben in den eigenen 4 Wänden. Doch viele von ihnen sind über beide Ohren verschuldet. Ihre Häuser und Wohnungen können sie nur halten, weil ihnen der Staat hilft. Ein Gesetz schützt sie vor einer Zwangsversteigerung. Bis jetzt, denn die internationalen Geldgeber drängen darauf, diese Hilfe einzuschränken. Jetzt fürchten viele Griechen, ihr Eigenheim könnte unter den Hammer kommen. Aus Athen, Rodothea Seralidou.
Im Büro des griechischen Schuldnervereins hinter dem Omonia-Platz in der Athener Innenstadt. Yodros Rakidzis hat vor einer Mitarbeiterin des Vereins Platz genommen und hört ihr aufmerksam zu. Sie zählt ihm die Unterlagen auf, die er einreichen muss, damit seine Wohnung nicht unter den Hammer kommt. Der 61-Jährige schildert seine Situation.
Ich hatte eine Speditionsfirma und es lief über Jahre wirklich sehr gut. Also haben wir uns entschieden, einen Kredit aufzunehmen, um eine Eigentumswohnung zu kaufen. Doch dann kam die Krise. Wir mussten die Firma schließen und seit 4 Jahren sind alle in der Familie arbeitslos.
Von den 72.000 Euro, die Rakidzis als Darlehen aufgenommen hatte, sind immer noch 40.000 übrig. Eine Summe, die er nie und nimmer abzahlen kann, sagt er. Seine Hoffnung? Das sogenannte Gesetz Katseli von 2010. Dieses Gesetz, benannt nach der damaligen sozialistischen Arbeitsministerin Luca Katseli, schützt unter bestimmten Voraussetzungen den Hauptwohnsitz des Schuldners und mindert die monatlichen Raten. Markus Chatzipieras, Rechtsanwalt des Vereins, erklärt. Nach dem Gesetz Katseli muss das Gericht überprüfen, ob der Schuldner mit seinem aktuellen Einkommen über die Runden kommen kann. Was übrig bleibt, geht an die Bank zur Abzahlung des Kredites. Und wenn die betroffene Immobilie der Erstwohnsitz der Familie ist, schützt das Gesetz auch vor einer Zwangsversteigerung. Es ist ein faires Gesetz. Der noch Geld hat, kann von diesem Gesetz nicht profitieren. Er muss weiterzahlen. Trotzdem sei dieser Schutz zu breit, kritisieren die internationalen Geldgeber und pochen auf Zwangsvollstreckungen im großen Stil. In Zukunft sollen nur noch die Schuldner unter Schutz stehen, die an der Armutsgrenze leben und deren Immobilie einen relativ kleinen Wert hat. Die Rede ist von weniger als 80.000 Euro. Rechtsanwalt Hadzi Piedas von der Schuldnervereinigung. Das ist barbarisch. Man kann doch die Menschen nicht einfach so auf die Straße setzen. Und es machen verrückte Szenarien die Runde, dass zum Beispiel die Immobilienbesitzer ihr Zuhause gegen eine kleinere Wohnung austauschen und die ursprüngliche Immobilie an die Bank abtreten sollen. Was sollen denn die Banken mit so vielen Immobilien machen? Das zeigt doch nur, dass kein durchdachter Plan dahinter steckt. Schätzungen zufolge wären von einer Lockerung des Gesetzes rund 300.000 Haushalte betroffen. Vor allem Familien der Mittelschicht, die die Kredite in guten Zeiten aufgenommen hatten und nun vor einem großen Schuldenberg stehen. So wie Eleni Paroni. Die 52-jährige Gymnasiallehrerin ist alleinerziehend. Nach fast 25 Jahren im Beruf bekommt sie heute nur noch 1.200 Euro Gehalt. Die Rate in Höhe von 600 Euro könne sie bei diesem Gehalt nicht mehr zahlen, sagt die alleinerziehende Frau. Dass die griechische Regierung die Eigenheime wirklich weiterhin schützen kann, glaubt Eleni Paroni nicht. Wissen Sie, ich bin mittlerweile so weit, dass ich denke, es ist besser, wenn Sie uns die Häuser nehmen. Ich werde meine Schulden nie zurückzahlen können. Das sind 90.000 Euro. Besser ich verliere mein Zuhause, als dass ich für immer diesen Schuldenberg wie einen Strick um den Hals habe. Auch wenn die Regierung damit eines ihrer größten Wahlversprechen brechen muss. Ihr wird wohl am Ende keine andere Wahl bleiben, als den Schutz des Eigenheims stark einzuschränken. Dies ist eine der Auflagen, die das dritte Hilfspaket vorsieht. Und die internationalen Geldgeber erhöhen den Druck. Erst wenn es eine Einigung bezüglich der Zwangsversteigerungen und weiterer Reformen gibt, erst dann wollen sie die nächste Tranche in Höhe von 2 Milliarden Euro freigeben.
Zwei Milliarden Franken Quartalsgewinn. Ein stattliches Ergebnis für die UBS. Und sie hat damit im Vergleich mit der Erzrivalin Credit Suisse die Nase vorn. Allerdings, auch an der UBS gehen die strengeren Kapitalanforderungen nicht spurlos vorbei. Jan Baumann.
Ein einfaches Quartal war es nicht für die Schweizer Grossbanken, auch nicht für die UBS. Die Turbulenzen an den Aktienmärkten in Asien zum Beispiel machten den Kunden zu schaffen. Diese hielten sich darum mit Börsenaufträgen zurück. Und deshalb hat die UBS in ihrem Kerngeschäft der weltweiten Vermögensverwaltung nur mäßig abgeschnitten. Stattdessen hat sie ihren Gewinn durch sogenannte Steuergutschriften von über einer Milliarde aufpoliert. Diese Gutschriften sind möglich, weil die UBS früher in der Finanzkrise hohe Verluste eingefahren hatte. Nun, da sie wieder Geld verdient, bekommt sie von den Steuerbehörden eine Art Rabatt. Sie kann im Nachhinein also die Verluste von einst geltend machen beim Fiskus. Finanzexperten hatten mit diesem Steuereffekt gerechnet. Allerdings nicht in dieser Höhe, sagt Andreas Brun. Das sei schon ein Makel, meint der Analyst der ZKB. Weil
ein Gewinn, der vor allem aufgrund von Steuergutschriften passiert, nicht die gleiche Qualität hat, wie wenn zum Beispiel die Erträge sehr stark stärker gesteigert hätten werden können.
Besser wäre es also gewesen, die UBS hätte in der Vermögensverwaltung tatsächlich besser geschäftet. Doch genau in diesem Punkt hat sie enttäuscht. Und vor allem darum haben die UBS-Aktien heute Vormittag an Wert verloren. An UBS-Chef Sergio Ermotti scheint das abzuprallen. Er sei zufrieden mit dem Resultat. Unbeeindruckt zeigte er sich heute auch von den Ambitionen der Erzrivalin Credit Suisse. Deren neuer Chef sagte unlängst, die CS wolle der UBS den Rang als Nummer 1 auf dem Schweizer Heimmarkt streitig machen. Kein Problem für Ermotti.
Die Tatsache, dass die wollen Nummer 1 werden, ist eine Anerkennung, dass wir sind der Nummer 1. Und das ist schon eine gute Position.
Tatsächlich ist die UBS der Platzhirsch auf dem Schweizer Bankenplatz. Sie beschäftigt hier rund ein Viertel mehr Personal und weltweit verwaltet sie sogar doppelt so viel Kundengelder wie die CS. Im Unterschied zur CS muss die UBS auch kein zusätzliches Kapital bei den Aktionären aufnehmen, um die neuen, noch strengeren Kapitalanforderungen des Bundes zu erfüllen. Es genüge, im Laufe der nächsten Jahre einen Teil des Gewinns auf die Seite zu legen, machte die UBS-Leitung heute klar. Die strengeren Auflagen findet UBS-Chef Ermotti nicht nur gut.
Oggi siamo diventati o diventeremo nettamente il più stringente al mondo e questo probabilmente poi crea anche dei costi che non necessariamente sono nell'interesse della Svizzera.
Unter dem Strich habe die Schweiz nun wieder eines der strengsten Eigenkapitalregime der Welt. Das könne allerdings auch zusätzliche Kosten verursachen. Und hohe Kosten seien nicht unbedingt im Interesse der Schweiz und ihres Finanzplatzes. Konkret heißt das, die höheren Kosten drücken auf den Gewinn der Bank. Sie dürfte darum noch längere Zeit weniger Steuern zahlen als ohne die neuen Kapitalauflagen. Das ist gewissermaßen der Preis, den die Schweiz für eine stabilere UBS bezahlen muss.
Der Bericht von Jan Baumann. In 10 Minuten ist es 1. Ihren Fraktionschef im Nationalrat hat die SP bereits verloren. Andy Tschümperlin hat die Wiederwahl nicht geschafft. Und nun muss auch SP-Präsident Christian Löwra zittern. Es ist nämlich gar nicht mehr so klar, dass er im Kanton Freiburg seinen Sitz im Ständerat verteidigen kann. Patrick Mühlhauser.
Es muss ein großer Ärger sein für Christian Löwra. Eine Taktikänderung der SVP bringt ihn in Bedrängnis. Im ersten Wahlgang griff die SVP nicht ihn, sondern den CVP-Sitz an. Doch für den zweiten Wahlgang hat die Partei ihren Kandidaten ausgewechselt und die Taktik geändert. Nun will Jean-François Rim, der langjährige SVP-Nationalrat und Präsident des Schweizerischen Gewerbeverbandes, den SP-Parteipräsidenten zu Fall bringen. Weil Christian Löwra nicht auf Anhieb wiedergewählt wurde, wittert der Unternehmer aus Bül seine Chance.
Man darf auch nicht vergessen, die SVP ist die stärkste Partei geworden in diesem Kanton. Das habe ich auch persönlich nicht unbedingt erwartet.
Kein Wunder ist die Stimmung bei der Freiburger SVP euphorisch. Nichts scheint unmöglich. Die bürgerlichen Parteien haben fast 70% Wähleranteil erreicht und Jean-François Rim, der bereits zweimal erfolglos für den Ständerat kandidiert hat, tut alles, dass es im dritten Anlauf klappt. Er hat viel Geld aus der eigenen Tasche in eine Inseratenkampagne gesteckt und er scheut sich nicht, den CVP-Kandidaten ungefragt ins eigene Boot zu holen. Bürgerlich wählen, Rim von Lanten in den Ständerat, steht in großen Buchstaben im Inserat. Daneben das SVP-Logo.
Ich habe keine Bemerkung, keine Vorwürfe von Lanten bekommen.
Jean-François Rim benutzt Beat von Lanten als Schachfigur. Dieser traute seinen Augen nicht, als er sich bei der Morgenlektüre auf einem Inserat der SVP wiederfand.
Ich war überrascht, diese Werbungen und Anzeigen auf den Zeitungen zu lesen. Ich wurde auf jeden Fall nicht gefragt, ob diese Anzeigen geschaltet werden können.
Beat von Lanten ist in der Zwickmühle. Im ersten Wahlgang machte er sich stark für Christian Löwra. Freiburg solle politisch ausgewogen im Ständerat vertreten sein. Das brachte von Lanten im ersten Wahlgang viele SP-Stimmen. Einige davon dürften nun wegen der Umarmung der SVP verloren gehen. Das heißt, auch von Lanten zittert um seine Wahl. Er hofft deshalb auf Stimmen aus allen politischen Lagern.
Und dass Sie als Brückenkanton Freiburgs auch einen deutschsprachigen Vertreter nach Bern schicken müssen.
Denn von Lanten ist der einzige deutschsprachige Kandidat. Sollte Jean-François Rims Taktik aufgehen und tatsächlich viele Freiburgerinnen und Freiburger ein bürgerliches Ticket in die Urne legen, dann könnte es eng werden für Christian Löwra. Die SP Freiburg ist zu schwach, um alleine seinen Sitz zu retten. In Zeitungsinseraten zitiert der SP-Parteipräsident deshalb Lobeshymnen von CVP-Politikern, die seine Arbeit in Bundesbern loben.
Ich stehe seit Anfang dieses Wahlkampfs hinter der Zauberformel La Fribourgeoise, hinter dieser Zusammenarbeit zwischen einem linken und einem rechten Vertreter, zwischen einem Welscher und einem Deutschschweizer.
Diese Zauberformel spricht für ihn und Beat von Lanten. Ob das für das Stimmvolk auch so ist, scheint im Vorfeld des zweiten Wahlganges weniger klar. Die SP Schweiz hat bereits ihren Fraktionspräsidenten Andy Tschümperlin verloren. Nun auch noch den Parteipräsidenten zu verlieren, wäre sehr hart. Christian Löwra zeigt Zweckoptimismus.
Ja, durch Parteipräsidenten lassen sich finden. Es wäre für mich aus Freiburger Sicht sehr, sehr bedenklich, wenn die SVP eine derartige Machtstellung bekommt.
Klar ist, mit der Nichtwahl von Christian Löwra würde auch der Kanton Freiburg einen der einflussreichsten Politiker in Bundesbern verlieren.
Taifune. Die Satellitenbilder ihrer riesigen Wirbel sind eindrücklich, ihre Zerstörungskraft gewaltig. Und immer wieder im Auge des Taifuns die Philippinen. Jahr für Jahr wird der Inselstaat von Wirbelstürmen heimgesucht. Am stärksten treffen die Unwetter die Ärmsten, jene Leute, die in Verschlägen in der Metropole Manila hausen. Die Regierung hat für sie weiter entfernt auf einem Hügel neue Baracken gebaut. Towerville heißt die Siedlung, die Zehntausende vor den Fluten schützen soll. Dort finden die Menschen zwar Sicherheit vor den Fluten, nicht aber ein besseres Leben. Karin Wenger war für uns in Towerville.
Musik, Tanz und Karaoke gehören zu den Philippinen wie die jährlichen Wirbelstürme, auch in Towerville. Nach der Tanzprobe erzählt der 18-jährige Brian Kajida, wieso er vor 6 Jahren hierher gekommen ist, in diese Ansammlung aus einstöckigen Backsteinhütten auf den Hügeln im Nirgendwo. Der Taifun Ondoy hat uns vertrieben. Es regnete und regnete. Das Wasser ist da ein Fluss, es stieg stetig an, bis wir nichts mehr retten konnten, außer uns selbst. Die Regierung versprach Brians Familie 400 Franken und schaffte sie und tausende von anderen Familien nach Towerville in die Hügel außerhalb Manilas. Dort erwartete sie einzig ein Backsteinhaus ohne Fenster und Verputz. Brians Mutter Evelyn, eine mädchenhaft kleine Frau, führt durch ihr Zuhause. Den Boden hat sie mit einer rosa Plastikfolie überzogen. An den Wänden, noch immer ohne Putz, hängen die Medaillen von Schulwettkämpfen ihrer 3 Kinder und ein Bild von Mutter Maria. In der Ecke steht ein Fernseher. Evelyn liebt Soap Operas. Der Ort sei ganz hübsch, sagt sie, aber die 400 Franken, die ihnen die Regierung versprochen habe, hätten sie nie bekommen. Das größte Problem ist, dass es hier keine Arbeit gibt. Mein Mann muss um 4 Uhr aufstehen, wenn er rechtzeitig in Manila zur Arbeit kommen will. Meist bleibt er die ganze Woche weg. Evelyns Mann arbeitet als Taglöhner auf Baustellen. Dort verdient er pro Tag 6 Franken, falls er Arbeit findet. Seit Wochen ist das nicht mehr der Fall. Zehntausende von Menschen hat die Regierung seit 2001 nach Towerville umgesiedelt und dabei vergessen, dass die neue Gemeinschaft mehr braucht als Schutz vor Regen und Flut. Ein Spital zum Beispiel, höhere Schulen und Arbeitsplätze. Die gibt es in Towerville nicht, dafür kriminelle Gangs und Drogen. Evelyns Familie überlegt sich deshalb, Towerville zu verlassen und in die Hauptstadt Manila zu ziehen, trotz Fluten, Armut und fehlender Behausung. Ein Industriequartier in Manila. Wenn die Lastwagen über die Brücke fahren, dann vibriert Nurses zu Hause wie bei einem Erdbeben. Es stinkt nach dem schwarzen Fluss und Fisch. Nursi, ihr Mann und ihre 4 Kinder haben aus Spanplatten eine 3-stöckige Behausung gebaut, eine Bretterbude, nicht größer als 3 übereinander liegende Einzelbetten, die Wölbung der Brücke als Dach. Auf der Suche nach Arbeit sind sie aus der Provinz in die Stadt und unter die Brücke gezogen, nachdem die Regierung ihre Vorgänger nach Towerville geschafft hatte. Wenn ein Taifun über die Stadt fege und das Wasser hier steige, dann werde ihre Hütte weggeschwemmt, sagt Nursi. Wir flüchten dann auf die Brücke und warten. Später bauen wir die Hütte wieder auf. Aber es sind nicht die Taifune, vor denen wir uns am meisten fürchten, sondern die Schlägertruppen der Regierung. Die kämen alle paar Monate, um die Hütten zu zerstören und die Menschen zu vertreiben. Um sie vor Fluten zu schützen, sagt die Regierung. Doch das sei nur die halbe Wahrheit, kritisiert Butch Albier, der Direktor der Zone One Tondo Organization, einer sozialen Organisation, die sich für die Rechte der Armen einsetzt.
All areas, all communities located in this area will be demolished. That's the development plan from Cavite.
Die Regierung will all die Hütten hier zerstören, die Leute vertreiben, wie sie es an anderen Orten bereits getan hat. Sie will Manila in eine moderne Stadt ohne sichtbare Armut verwandeln. Die Taifune nimmt sie als Anlass für die Vertreibungen. Das Problem löst sie dabei nicht. Die Leute kommen immer und immer wieder zurück.
You see the bridges full again by poor families. We didn't solve the problem.
Die Reportage aus Manila von Karin Wenger. Und damit ist es eins geworden. Im ersten und vierten dreht sich gleich alles um den Mann. Zum Weltmännertag sprechen wir über Rollenbilder und Klischees.
Wenn Männer mehr Krankenpfleger werden, dann ist das keine Gleichmacherei.
Die Geschlechterforscherin Andrea Mayhofer ist Gast im Tagesgespräch nach den Mittagsschlagzeilen, heute mit Daniel Hofer.
Die deutsche Polizei hat in Frankfurt die Zentrale des Deutschen Fußballbundes DFB durchsucht, im Zusammenhang mit der Vergabe der Fußball-WM 2006 an Deutschland. Es gehe um den Verdacht der Steuerhinterziehung, erklärte die Staatsanwaltschaft. Die Immunität des Zürcher SP-Regierungsrats Mario Fehr wird nicht aufgehoben. Das hat die Geschäftsleitung des Kantonsparlaments entschieden. Sie hält fest, die Anzeige der Jungsozialisten gegen Fehr wegen des Kaufs und Einsatzes einer Überwachungssoftware entbehre jeder Grundlage. Die eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA hat gegen drei Banken ein Verfahren eröffnet, im Zusammenhang mit dem Korruptionsskandal beim brasilianischen Ölkonzern Petrobras. In der Affäre um Petrobras ermittelt auch die Schweizer Bundesanwaltschaft.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.